Hallo, mein Name ist Thorsten Gari, ich bin Musiker und ich habe lange in der Pflege gearbeitet. Die Impfkampagne läuft weiterhin auf vollen Touren. Die Impfung sei nebenwirkungsfrei, hochwirksam und der einzige Weg wieder raus aus der Pandemie. Wenige Menschen widersprechen diesem Narrativ. Eine davon ist Beate Bahner. Sie ist Fachanwältin für Medizinrecht und hat vor kurzem ihr Buch Corona-Impfung, was Ärzte und Patienten unbedingt wissen müssen, veröffentlicht. Hallo liebe Beate, schön, dass du heute Abend da bist. Freut mich sehr. Stell dich doch mal kurz vor, für die Menschen, die dich noch nicht kennen, es werden wenige sein, aber ja, stell dich doch kurz vor, wer bist du und was machst du?
Ja, hallo Thorsten, ich grüße dich und ich grüße alle Zuschauer und Zuschauerinnen ganz herzlich zu unserem kleinen Talk. Wir kannten uns bislang noch nicht, lieber Thorsten, haben jetzt uns ein bisschen warm geplaudert. Gerne stelle ich mich euch allen nochmal vor. Ich bin Beate Bahner, ich bin Rechtsanwältin seit 26 Jahren und Fachanwältin für Medizinrecht, habe da über 20 Jahre fast ausschließlich die Ärzte, Zahnärzte, Therapeuten, Kliniken vertreten, rund um ganz, ganz viele rechtliche Fragestellungen. Eine Fragestellung war übrigens nie dabei, das Infektionsschutzgesetz. Das habe ich nach 20 Jahren im April 2020 erstmalig studiert. Ja, ich bin 55 Jahre alt, habe eine eigene Anwaltskanzlei, bin auch Fachbuchautorin mehrerer arztrechtlicher Standardwerke, die es wirklich zu diesen jeweiligen Themen geworden sind. Mein vorletztes Buch, das ist erschienen im Jahr 2017. Das hat auch hervorragende Kritiken und Rezensionen bekommen, aber ich kann heute seit Einführung der epidemischen Lüge von nationaler Tragweite sagen, dieses fünfte Buch war mein absolut naivstes Buch. Es war das Buch mit dem Thema Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Gesundheitswesen. Also ich hätte mir das Ausmaß der Korruption im Gesundheitswesen, obwohl ich mich damit befasst habe, auch hier in 400 Seiten niemals vorstellen können, wie es sich jetzt hier in der Corona-Zeit offenbart hat. Das ist ungeheuerlich und unfassbar.
Ja.
Naja, und dann habe ich eben, aber da kommen wir vielleicht gleich drauf, natürlich jetzt vor 3 Wochen oder so erschien mein neuestes Buch und das ist anders erfolgreich und sehr viel erfolgreicher, freut mich auch sehr, das ist dieses Buch, Corona-Impfung, ja. Was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten. Grund war, also eigentlich wollte ich kein Buch mehr schreiben, weil das einfach immer furchtbar viel Arbeit ist und es hat mich auch jetzt wieder die Sommerfreuden gekostet, aber im Mai ging es dann nach einem knappen halben Jahr auch los mit den Kinderimpfungen und wenn mich dann mal wieder der heilige Zorn packt, dann sind alle meine Vorsätze über den Haufen geworfen und ich habe dann kurzerhand innerhalb von 30 Sekunden beschlossen, doch wieder ein Buch zu schreiben, weil ich natürlich auch das Thema, da geht es eben um die Aufklärung über die Impfungen und so, da habe ich mich viele Jahre nun ohnehin schon damit befasst und tatsächlich habe ich dieses Buch dann doch in einer unglaublich schnellen Zeit geschrieben. Und was mich daran freut, ist nicht nur, dass es nach 1-2 Wochen als Spiegel-Bestseller im Sachbuch, Taschenbuch dann aufgestiegen ist, sondern schon zuvor hatte mich eine Kollegin aufmerksam gemacht in unserem Anwaltschat. Sagte, ey, hast du mitgekriegt? Dein Buch ist Nummer 1 bei Amazon in der Rubrik Ethik. Und da habe ich sofort zurückgeschrieben, ohne das zu prüfen. Das ist ja auch nicht schwer. Wer schreibt denn heutzutage noch Bücher über Ethik? Und dann habe ich es aber abends nochmal irgendwie dann doch in einer ruhigen Minute geguckt und dann gesehen, dass es erstens stimmt und zweitens, dass ich den bisherigen Bestseller, nämlich da Richard David Precht, mit seinem Büchlein über die Pflicht oder zur Pflicht oder wie auch immer, ja, eine Betrachtung dann aus von seinem Platz 1 verstoßen habe, der ja nun als Haus- und Hofphilosoph diese ganzen Maßnahmen und die Unterwerfung unter diese Maßnahmen befürwortet. Das hat mich schon gefreut. Noch mehr hat mich allerdings gefreut, dass ich auch in weiteren Rubriken bei Amazon mit diesem Buch Nummer 1 wurde. Das ist Ethikmaß und dann Rechtslehre und Schadensersatz und Kriminalistik. Aber meine Lieblingsrubrik, ja, meine absolute Lieblingsrubrik ist Nummer 1 in Mafia und organisiertes Verbrechen. Und da ist es auch richtig.
Ja, also, ne, weil du gerade angesprochen hast, die Impfkampagne läuft und die Kinder werden jetzt geimpft und dazu also aufgefordert, sich impfen zu lassen. Und das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Der Druck steigt auf die Ungeimpften, 2G etabliert sich immer mehr. Was sind denn so die wichtigsten Kritikpunkte an der Kampagne?
Naja, also man muss einfach wissen, dass angeblich das ein komplett neues Virus sein soll, was schon nicht stimmt, dass man in einem Tag, mein berühmter, eigentlich der einzige Experte, der irgendwas weiß, Professor Drosten, ne? in einem Tag dann einen PCR-Test geschaffen haben soll, wo man sich wundert und feststellt, dass schon vor vielen Jahren ein Patent angemeldet wurde in USA, genau für diesen PCR-Test gegen Corona oder zur Feststellung von Covid-19. Und dann man in Blitzeseile und Windeseile und Blitzesschnelle eine Impfung gegen dieses angebliche Killer-Virus auch noch hergestellt hat, wo Impfungen und die Entwicklung von Medikamenten und natürlich auch von Impfstoffen etwa 10 Jahre dauert und dann überhaupt keine sichere Chance hat auf Zulassung, sondern vielleicht zu 40% nur zugelassen wird. Und jetzt haben wir eben die Entwicklung der Impfstoffe in etwa einem 50stel der Zeit. Und man muss dazu auch wissen, dass es eigentlich ganz, ganz strenge EU-Vorschriften gibt, nicht nur also nationale, sondern auch EU-Vorschriften im Zusammenhang mit der Entwicklung von Arzneimitteln. Und ganz besonders streng sind diese Vorschriften bei der Entwicklung und Freisetzung von gentechnisch veränderten Organismen und Mikroorganismen. Und es sind all diese 4 Impfstoffe. Ja, die wir haben von BioNTech, Moderna, Janssen und AstraZeneca. So, ja, also besonders strenge Sicherheitsvorschriften, Prüfungen, die absolviert werden müssen zum Schutz der Gesundheit der Menschen, der Tiere, der Umwelt. Ja, was natürlich aufwendig ist, kostenaufwendig, zeitaufwendig, aber natürlich notwendig. Ja. Und dazu muss man wissen, bei all diesen 4 Impfungen und Impfstoffen wurde letztes Jahr durch eine EU-Verordnung, das ist die EU-Verordnung 2020 aus 1043, die ist vom 15. Juli 2020, wurden die Hersteller genau von diesen strengen Sicherheitsprüfungen und Unbedenklichkeitsprüfungen komplett freigestellt. Es gibt keine Sicherheitsprüfungen für diese Impfungen. Das sollte man wissen, das steht in meinem Buch. Und man sollte auch wissen, dass diese priorisierten Patientengruppen, die Hochbetagten, die Pflegebedürftigen, die Vorerkrankten, später die Schwangeren und jetzt die vorerkrankten Kinder, bevor die STIKO-Empfehlung kam, dass genau diese Patientengruppen niemals Teilnehmer irgendeiner Herstellerstudie waren. Und wir wissen eben aus diesem Grund überhaupt nicht, ja, wie sich eine solche unerprobte, von allen Sicherheitsprüfungen befreite Impfung, die ja de facto letztendlich ein gentechnisches Experiment ist und alles andere als eine Therapie, weil eine Therapie dient der Heilung und der Dinge, wir brauchen ja keine Heilung. Eine Impfung ist ja immer etwas Prophylaktisches und wird Menschen, die ja in diesem Sinne noch keine solche Krankheit entwickelt haben, verabreicht. Also wir haben genau diese priorisierten Patientengruppen in keiner Teilnehmerstudie. Und all das wurde natürlich nie gesagt. Ganz im Gegenteil, wurde behauptet, die Impfungen seien sicher und wirksam. Oder gibt es Impfen to go und After-Work-Impfen und Impfen gegen den Bratwurst und gegen einen Döner oder einen Zoobesuch. Also der Fantasie ist ja hier in Deutschland sind da keine Grenzen gesetzt. Und das ist alles wirklich fatal, absurd, menschenunwürdig, verstößt gegen alle Prinzipien der ärztlichen Aufklärung, gegen das Heilmittelwerbegesetz, das solche Kampagnen verbietet und vieles mehr.
Wahnsinn. Wenn du jetzt gerade das Heilmittelwerbegesetz ansprichst, ist dann quasi das Gesetz das Papier nicht mehr wert, auf dem es steht?
Naja, das gilt natürlich für das Heilmittelwerbegesetz genauso wie für das Gesetz, welches an der Spitze der rechtlichen Pyramide war. Hm. Zumindest haben wir das mal im Studium so gelernt, aber das war halt vielleicht doch altdeutsches Recht, ne? Unser Grundgesetz mit den Freiheitsrechten und den Abwehrrechten gegen unberechtigte Eingriffe des Staates in unsere Freiheitsrechte. Also diese Gesetze sind im Ranking, wenn man jetzt mal mit Amazon-Kriterien sprechen würde, komplett nach hinten gerutscht. Ja, neu im Ranking ist eben das Infektionsschutzgesetz als neues Grundgesetz. Das richtete sich grundsätzlich gegen die ganz wenigen Kranken, die man dann tatsächlich, wenn sie schlimme Sachen hatten, Lungenpest, Ebola sind genannt im Paragraph 30 Infektionsschutzgesetz. Wenn man sowas hat, dann würde ich gerne haben, dass die ganz schnell in Hochsicherheitstrakten einer Klinik isoliert und abgesondert werden, weil wir wollen solche Krankheiten definitiv nicht haben. Sie sind saugefährlich. Im Gegensatz zu Corona, einem Erkältungsvirus, auch schon lange bekannt, bis zu 99%, so steht es auf der Tabelle des RKI, auch das kann man alles in meinem Buch nachlesen, zu 99% eben die typischen Erkältungssymptome, ja, Husten, Schnupfen, Fieber, Geruchssinn, Geschmackssinn, das kennt man auch von anderen Grippe- oder Erkältungsviren, auslöst und nur zu 1% eine Lungenentzündung verursachen kann, ob all diese Lungenentzündungen, die da genannt sind, tatsächlich auf Corona oder vielleicht auf andere, nicht Viren, sondern Bakterien zurückzuführen sind, wissen wir nicht. Aber 1% ist allemal nicht furchtbar erschreckend. Und auch Lungenentzündungen kann man, wenn sie frühzeitig und richtig behandelt werden, natürlich gut behandeln und heilen. Auch daran muss man nicht zwingend sterben. Aber es sterben eben Menschen. Insgesamt sind so etwa 2% aller Verstorbenen im letzten Jahr an Corona verstorben. 98% der Verstorbenen sind an anderen Krankheiten, die wie ausgestorben scheinen, verstorben. Das geht jetzt auch so weiter, wobei sich das natürlich mit den Impfungen durchaus auch nochmal verschieben kann. Und auch das Heilmittelwerbegesetz, Thorsten, ist auf den Kopf gestellt. Nochmal zurück zu deiner Ursprungsfrage. Das Heilmittelwerbegesetz hat einen sehr traurigen Background. Ja? Das Heilmittelwerbegesetz wurde nach jahrelangem Hickhack Anfang der 60er Jahre erlassen, weil man festgestellt hat, dass eine vollkommen unbeschränkte Werbung für Arzneimittel hier Schlafmittel Kontergan nicht immer zu Gutem führt. Und wir kennen alle die Kontergan-geschädigten, missgebildeten Menschen, die heute so in ihren 60ern sind. Ja? Das war Ende der 50er Jahre und das war der Grund, warum man die Werbung für Heilmittel und Arzneimittel beschränkt hat, mit einer Vielzahl von richtigen und wichtigen Werbeverboten. Das hat sich immer so ein bisschen geändert, aber das wurde doch relativ streng auch beachtet. Im Übrigen, die Pharmaindustrie selbst hat da immer darauf geachtet, dass der Konkurrent nicht irgendwas sagt, was dem Pharmaunternehmen, dem anderen nicht gefällt. Aber auch Ärzte wurden abgemahnt und irgendwelche Gesundheitsdienstleister. Das alles ist auch hier ebenso wie das Grundgesetz über Bord geworfen worden. Man hat das Heilmittelwerbegesetz offensichtlich von der Gesetzesagenda komplett gestrichen. Das gibt es nicht mehr. Man kann gegen Im Zweifel verstößt jede einzelne Impfkampagne gegen mindestens 5 Verbote des Heilmittelwerbegesetzes. Aber tja, mit Einführung der epidemischen Lüge von nationaler Tragweite in § 5 Infektionsschutzgesetz haben sich offensichtlich alle Vorzeichen geändert. Man stellt die Gesetze auf den Kopf. Man verfolgt nach dem Infektionsschutzgesetz 99% der Gesunden, 99,9% der Gesunden und nicht etwa die Kranken. Man schikaniert sie mit all diesen Corona-Maßnahmen. Man führt dann auch mal salopp durch das Parlament irgendwelche weiteren Vorschriften ein, § 28a und B und C Infektionsschutzgesetz, damit man parlamentarisch durch den Bundestag, durch den Gesetzgeber legitimiert ist. Aber was da passiert, ist eben ein totaler Missbrauch des Gesetzes. Und diese Gesetze sind tatsächlich das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben sind. Ich hatte vorhin ein Beispiel genannt, ich will es nicht wiederholen, aber man könnte sich vielleicht eine Form von bereits benutztem Papier vorstellen, wo es dann allenfalls noch vielleicht es wert wäre, darauf geschrieben zu sein.
Ja, ich meine, du empörst dich jetzt darüber, aber es scheint, als gäbe es unterschiedliche Auffassungen zum geltenden Recht. Ja? Ich meine, anders ist ja nicht zu erklären, dass der größte Teil deiner Kollegen einverstanden ist mit dem, was passiert. Ne? Wie erklärst du dir das? Und warum steht deine Rechtsauffassung scheinbar diametral zu der Regierung oder der meisten deiner Kollegen?
Ja, ich denke, man kann und sollte vielleicht da auch verschiedene Zeitabschnitte unterscheiden. Ich war ja eine der ersten im April 2020, die sich empört hat und die das als den größten Rechtsskandal der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet hat, den damals noch als Shutdown bezeichneten Lockdown. Da habe ich sofort eine langjährige kollegiale Zusammenarbeit und auch eine Freundschaft gekündigt bekommen von einer Heidelberger Kollegin. Am nächsten Tag hat sie gesagt, hiermit alles beendet, alles von der Homepage fertig als Pasta. Damals waren vielleicht viele Menschen und dann auch Anwälte sind Menschen, ja, noch im Schock, ja, konnten sich das, was ich da behauptet habe, Polizeistaat, Diktatur, Missbrauch des Infektionsschutzgesetzes, keine Seuche, keine epidemische Lage, keine Maßnahmen, zulässigen Maßnahmen gegen Gesunde. Ja, das konnten die Menschen damals noch nicht verstehen. Dafür habe ich ein kleines bisschen Verständnis, vielleicht gehöre ich zur schnellen Sorte, vielleicht hat es mich eben damals auch wieder Blitz getroffen, die Erkenntnis, dass das überhaupt nicht sein kann, dass niemals, 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 niemals ein kleines Virus zur gleichen Zeit, am gleichen Ort, auf der ganzen Welt verbreitet ist und Menschen zum Sterben bringt. Mhm. Wir haben die Lungenpest, die immer, immer, immer wieder mal irgendwo ausbricht. Madagaskar, Indien, kann man nachlesen auf der Homepage des RKI. Und noch nie hat es die Lungenpest, das ist ein Bakterium, bis nach Deutschland geschafft. Ja? Also so schnell scheint es ja nun nicht zu gehen. Und insofern war plötzlich für mich klar, dass dieses weltweite Runterfahren, Shutdown, dieses komplett alles abdichten, zusperren, verbieten, nichts mit Gesundheit zu tun haben kann. Vielleicht gehöre ich dazu den Ersten, aber so nach 1,5 Jahren, ehrlich gesagt, ja. Und gerade die Anwälte, aber insbesondere meine Medizinrechtskollegen, die Ärzte und die Kliniken vertreten, aber allen voran natürlich die Ärzte selbst. Ja. In den Arztpraxen, in den Kliniken, in den Notarztzentralen, im Rettungsdienst, die sehen ganz genau, was passiert und was vor allem nicht passiert. Ja? Dass die Corona-Stationen nämlich leer sind, dass es schwere Lungenentzündungen gibt, das ist aber nichts Neues, das gab es in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer, ja? Dass aber nicht viel mehr los ist. Und das empört mich vor allem nach 1,5 Jahren jetzt, ja. Das empört mich nach wie vor und es macht mich auch fassungslos, dass die Menschen das, was so passiert, immer noch glauben. Ja.
Ja, es scheint sich zu etablieren. Das ist ja das Verrückte daran, dass die Leute auch noch das befürworten.
Ja.
Ein Punkt in deinem Buch ist auch eine Kritik an dem Meldesystem.
Ja.
Und ich habe da natürlich auch Faktenchecks gelesen. Ich lese mir ja dann immer auch andere Seiten dann auch durch, ne?
Super.
Und in dem einen Faktencheck wird behauptet, dass es sich bei den Meldungen der Nebenwirkungen lediglich um Verdachtsfälle handelt. Und damit endet dann quasi der Faktencheck. Und was ich mich dann frage, ist, wird denn diesen Verdachtsfällen nachgegangen? Ja? Und beziehungsweise, wer bestimmt dann darüber, was ein Verdachtsfall ist und was ein richtiger Fall ist? Und handelt es sich dann nicht irgendwie auch um ein Alibi-Meldesystem?
Ja, also die Frage der Meldungen von Nebenwirkungen ist ein ganz, ganz dickes Thema. Dazu müssen wir Folgendes wissen. Nebenwirkungen von Arzneimitteln und natürlich auch von Impfstoffen sind eigentlich grundsätzlich meldepflichtig. Nach dem Arzneimittelgesetz, nach dem Infektionsschutzgesetz, aber auch nach dem Berufsrecht der Ärzte. Sie müssen melden, wenn Sie, und jetzt hier, das ist tatsächlich ein wichtiges Wort, den Verdacht, ja, eines Zusammenhangs mit dem Medikament oder beziehungsweise dem Impfstoff ist ja ein Medikament, haben. So, das ist also schon die erste Hürde. Haha, wenn nämlich der Arzt der Auffassung ist, was die Regierung und die Medien, die feinen Medien uns hier jeden Tag sagen, dass die Impfung sicher und wirksam und toll sei, ja, und notwendig und Leben rette und was weiß ich, ja, dann kommt auch der Arzt, der offensichtlich in den letzten 1,5 Jahren nicht gemerkt hat, dass in Sachen Corona-Seuche da eigentlich nicht so viel los sein kann, erst recht nicht auf den Gedanken, dass irgendwelche Zusammenbrüche, Herzinfarkte, Thrombosen, dubiose Beschwerden bei ihren zuvor jedenfalls insoweit nicht auffälligen Patienten irgendwas zu tun haben könnte mit der Impfung. Und selbst wenn es einen Tag später ist, ja. Also sie melden schon nicht. Und schon in den letzten Jahrzehnten wurden im Zweifel und ich darüber hinaus auch. Ich lese gerade in meinem Telegram-Kanal, habe ich gerade eine kleine neue Lesereihe begonnen. Da stelle ich ein Buch vor, das heißt Impffriedhof. Da werden die Fälle der Nebenwirkungen und Todesfälle aus der Pockenimpfung dargestellt. Die Pockenimpfung wurde als Zwangsimpfung eingeführt, 1874, und hat sehr, sehr viele kleine Kinder, Säuglinge, Kleinkinder, aber auch erwachsene Menschen tatsächlich das Leben gekostet oder Monate ihrer Gesundheit oder sie dann in der Gesundheit beeinträchtigt. Auch damals schon wurden ja die Nebenwirkungen kaum gemeldet. Und wenn sie gemeldet wurden, wurde schon damals jedweder Zusammenhang abgestritten, es sei denn, es war dann wirklich sozusagen überhaupt nicht mehr anders erklärbar. Das ist also gar nichts Neues. Das war auch in den letzten Jahrzehnten so. Man schätzt die Meldequote der Verdachtsmeldungen. Und es ist zunächst einmal ein Verdacht in der Tat. Da stirbt jemand 2 Tage oder auch 3 Wochen oder 4 Monate oder 6 Monate nach einer Impfung oder entwickelt Beschwerden. Das kann natürlich viele Gründe haben. Es können auch verschiedene Kausalitäten sein. Es können Zufälle sein. Aber wenn es einen Verdacht gibt, den der Arzt aber erst einmal haben muss, ja, dann ist der zu melden. Und das war immer schon nur 5%. Nur 5%, oder es wird geschätzt, etwa 5% der tatsächlichen Nebenwirkungen wurden bislang überhaupt gemeldet. Und das ist so europaweit und auch weltweit durchaus so eine Quote. Es gibt aber eine Studie, eine ganz interessante amerikanische, die sagt, wenn Arzneimittel besonders sicher und wirksam oder als sicher und wirksam gelten, dann ist die Meldequote noch sehr viel geringer. Dann liegt sie bei unter 1%. Und wenn wir dann sehen, dass wir jetzt schon 1500 gemeldete Verdachtsfälle in der Tat, aber wenn ein Arzt sich dann schon mal traut, sowas zu melden, dann ist der Verdacht durchaus nicht völlig von der Hand zu weisen. Wenn wir sehen, dass wir 1500 gemeldete Fälle haben, dann könnte es tatsächlich, wenn wir von 1% ausgehen, dann müssen wir den Faktor mal 100 nehmen, dann könnten es auch 150.000 Fälle sein, an Todesfälle, die bereits jetzt bis zum wir haben jetzt auch, ich glaube, der letzte Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich-Instituts kam im August raus, also in 8 Monaten. Und das würde sich ja dann nochmal erhöhen. Das alles werden wir in dem Statistischen Bundesamt, in der Sterbestatistik nächstes Jahr sehen, ob es mehr Todesfälle gab, 20.000, 50.000, 100.000. Das können wir abwarten. Aber die Meldequote ist gering, das ist also sozusagen das eine, und hier bei Corona vermutlich noch sehr viel geringer. Also die Anzahl der Nebenwirkungen, wie wir sie ja auch auf Kanälen lesen und auch mitkriegen, wenn man mal so nachfragt im Umfeld, dürfte um wahrscheinlich den Faktor 20 bis zum Faktor 100 höher sein. Was passiert mit diesen Meldungen? Also ob das Paul-Ehrlich-Institut tatsächlich imstande ist, schon jetzt im Grunde über 100.000 Meldungen nachzugehen und 1.500 gemeldete Todesfälle, wage ich zu bezweifeln. Das ist dann tatsächlich der nächste Schritt, wenn überhaupt gemeldet wird. Dazu gehört der Arzt und dazu gehört auch der Patient. Auch der Patient, dem irgendwie was Komisches passiert im Zusammenhang oder zeitlich nach der Impfung, der wird möglicherweise gar nicht auf den Gedanken kommen, dass das an der Impfung liegen könnte. Also auch er wird das nicht verfolgen wollen. Und was ich auch oft auf dem Schreibtisch habe, eben die Angehörigen. Die Angehörigen eines Verstorbenen nach einer Impfung sagen, nein, das hat damit nichts zu tun. Und dann kämpft irgendwie eine Enkelin oder ein Bruder, leider im Zweifel erfolglos, darum, das aufzuarbeiten. Aber die Angehörigen lehnen ab. Wenn es aber gemeldet wird und aufgearbeitet wird, dann haben wir tatsächlich, und das ist so eine Quote der letzten 20 oder 50 Jahre, eine ganz geringe Anerkennungsquote. Also dann wird ein Patient oder ein Angehöriger eines verstorbenen Patienten klagen und Schadensersatz geltend machen. Und er wird feststellen, dass er noch eine sehr viel geringere Chance hat auf Anerkennung als Impfschaden, als beispielsweise in einem Schadensersatzprozess wegen eines allgemeinen Behandlungsfehlers. Es ist dann nochmal nur ein Zehntel. Also das ist minimal. Wir dürfen wirklich, oder Geschädigte oder Leute, die sich impfen lassen, sollten nicht darauf hoffen, dass, falls ihnen was passiert, eine ohnehin höchst mickrige Rente und sonstige Zahlungen tatsächlich geleistet werden. Im Zweifel wird der Impfschaden als solcher nicht anerkannt. Man wird sagen, es gab andere Gründe. Und das ist, was ich eben auch gerade in meiner kleinen Lesung, also dann sind die Kinder an Bronchitis oder an Darmkatarrh oder sonst irgendwas, Darmverschluss gestorben, aber niemals an der Pockenimpfung, die eigentlich relativ bekannte Nebenwirkungen bis hin zur Hirnhautentzündung, Fieber, Organversagen und so weiter ausgelöst hat. Das wurde damals schon fast nie anerkannt. Also das Spiel ist das gleiche seit mehr als 100, 150 Jahren.
Ja, die Impfung ist nebenwirkungsfrei. Da fällt mir gerade ein Twitter-Tweet vom Herrn Lauterbach ein, dass er da geschrieben hat, dass die Impfung nebenwirkungsfrei wäre. Normalerweise müsste man doch dann sofort irgendwie dem quasi die Klagen um die Ohren hauen.
Man müsste ihn auf Unterlassung verklagen, ne? Ja. Also ich könnte auf Wunsch vieler Menschen von morgens bis abends irgendwelche Klagen machen, die ich dann also selber zu finanzieren hätte, wofür ich kein Geld bekäme. Es gäbe sicher viel zu tun, was ich allerdings nicht tue. Ich habe jetzt eben das Investment sozusagen dieses Buches, das zeitliche und das Man kann ja dann natürlich nie so viel arbeiten, wenn man ein Buch schreibt. Es gibt in der Tat Dinge, die ich tue, aber ich kann leider, ich jedenfalls selbst, kann nicht ohne Auftrag und ohne einfach immer nur so all diese Dinge tun. Aber man könnte Lauterbach tatsächlich und sollte es tun, auf Unterlassung verklagen, ja, zu behaupten, die Impfung sei nebenwirkungsfrei. Das ist natürlich eine Ungeheuerlichkeit, eine Lüge, eine schamlose, skrupellose, freche, klar widerlegte Behauptung, eine Lüge, die ist ja schamlos.
Das ist von einem Arzt, ja, das muss man sich mal vorstellen.
Ich denke, nein, er ist nicht Arzt, der Lauterbach ist kein Arzt. Er hat Gesundheitsökonomie studiert, glaube ich. Ich denke nicht, dass er Medizin studiert hat. Aber das müssen wir nochmal nachprüfen.
Er hat Medizin wohl studiert und hat dann Health and Policy in Harvard irgendwie so mit seiner,
noch drauf gesetzt.
Mit seiner Frau da studiert.
Dann müsste er es besser wissen.
Ja, schade, dass seine Frau nicht mal wieder mit ihm irgendwie im Fernsehen auftaucht. Und
alle, die sich kritisch äußern, werden abgesägt. Und wenn sie nicht abgesägt werden können, werden sie jedenfalls nicht mehr in die klassischen lauten Bachschen, Maischbergerschen und Lanzschen Runden eingeladen. Und als Experten werden sie erst recht nicht gehört. Vielleicht mal, wenn irgendwie eine Oppositionspartei bestimmte Experten dann noch irgendwie mit Aufträgen oder Gutachten beauftragt, dann mag das auch noch mal Eingang finden, aber nicht weiter gehört und erst recht nicht beachtet werden. Ja, so ist es in einer Diktatur.
Ja, also ich würde mir ja wünschen, ja, dass mal ein Lauterbach mit dir diskutiert. Das wäre ja wirklich mal was sehr Sehenswertes. Ja. Aber er wird es wahrscheinlich nicht machen. Naja, auf jeden Fall in dem Kanal.
Lieber wäre es mir, Thorsten, lieber wäre es mir, Herr Montgomery, der, da habe ich heute Nacht, das sind so Dinge, wo ich dann auch spät nachts irgendwie denke, jetzt schreibst du mal was. Da habe ich ja einen Post geschrieben auf meinem Kanal, weil er die Ungeimpften denen unterstellt, sie würden also allein aus Trotz gegen diese ganzen Maßnahmen sich nicht impfen lassen. Und man müsse jetzt einfach die drei U's, ja, ungeimpft und ungläubig, irgend sowas, noch erweitern um unglaublich dumm. Und da habe ich also dann sehr sarkastisch und ironisch geschrieben. Man kann sich darüber natürlich genauso empören wie über Lauterbach. Aber ich persönlich mag das Stilmittel der Verhöhnung durch Satire oder durch Humor oder durch Sarkasmus ganz gerne, weil ich glaube, dass das mehr Erfolg haben könnte als jetzt noch eine erfolglose Klage oder eine Strafanzeige oder sonst irgendwas zu stellen. Da wissen wir als Anwälte jetzt leider aus monatelanger Erfahrung, dass das sowieso in der Tonne landet.
Ja. Jetzt noch praktische Tipps quasi. In dem Kanal, für den ich da ja tätig bin, sind sehr viele Menschen, die im Gesundheitswesen tätig sind und die sich nicht impfen lassen wollen. Jetzt nehmen wir an, es setzt sich eine Impfpflicht durch. Was kann der Betroffene tun? Also kann er denn noch klagen oder braucht man das erst gar nicht mehr anfangen? Was würdest du dazu sagen?
Also klagen würde ich natürlich in jedem Fall, nur Klagen sind teuer und aufwendig. Man sollte sich zusammenschließen. Man darf aber natürlich nicht hoffen, dass so eine Klage schnell entschieden wird. Meine Verfassungsbeschwerde gegen das Masernzwangsgesetz, das ja nun das Gesundheitswesen genauso betrifft und die Kinder, hängt seit 28. Februar diesen Jahres beim Bundesverfassungsgericht. Das ist also jetzt ein gutes halbes Jahr. Es ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Es ist kein Eilantrag. Es ist eine richtige Hauptsache Verfassungsbeschwerde. Das kann auch noch mal ein halbes Jahr hängen. Aber das ist ja der Testballon gewesen, was man natürlich alles erst so dann in der Aufarbeitung merkt, dass diese Zwangsimpfung, die nach 50 Jahren wurde wieder, also zuerst wurde die Pockenimpfung, dann nach 100 Jahren abgeschafft, die Zwangsimpfung, dann wurde tüchtig, es wurden ja hunderte von Millionen Impfungen verabreicht in den letzten 20 Jahren alleine, ja. Also die Menschen lassen sich impfen und glauben, sie täten sich und ihren Kindern was Gutes, wenn man sich damit dann tatsächlich beschäftigt, auch ich erstmalig von einem halben Jahr, dann kriegt man auch da das große Erschrecken, das große Erwachen und unter anderem auch natürlich das große Grausen. Die Impfung dient im Zweifel vor allem natürlich den Herstellern. Ja, ich habe ja wirklich nichts gegen unternehmerischen Erfolg, aber wenn er eben zulasten von Menschen und Gesundheit und Leben geht, dann habe ich da ehrlich gesagt schon was und dagegen. Die Masernzwangsimpfung hängt noch, das kann ein, zwei Jahre dauern. Wir wissen allerdings vom Europäischen Gerichtshof, dass er Zwangsimpfungen ganz allgemein schon für zulässig erklärt hat. Ich kann nicht so sehr viel Hoffnung machen, dass wir in rechtlicher Hinsicht gewinnen. Wir können und müssen aufklären über die Todesfälle, über die Nebenwirkungen, das tun, was wir jetzt, du und ich hier tun, was der tolle Kanal macht, was wir alle, die wir im Widerstand sind, tun. Aufklären, Bücher schreiben, Interviews führen, miteinander reden. Tatsächlich gibt es so ein, keinen schönen, aber doch einen Aspekt, auf den ich schon auch warte. Das ist der Aspekt der Zorn der Geimpften. Der Zorn der Geimpften, dass einerseits die Maßnahmen eben überhaupt nicht abgeschafft werden, zum Zweiten, dass sie vielleicht doch plötzlich Beschwerden haben, mit denen sie nicht gerechnet haben oder dass Angehörige verstorben sind. Das könnte sich, wenn es so weitergeht, die dritte Boosterimpfung ist ja jetzt auch schon empfohlen. Das ist so absurd. Im Übrigen bei Menschen mit Vorerkrankungen und intellektuellen Schwächen, geistig Behinderte, will man zum dritten Mal impfen, wo es schon bei den ersten beiden keine Studien gibt. Und jetzt bei der dritten Boosterimpfung, bei der dritten, bei der Auffrischimpfung und der vierten und der fünften, die werden ja kommen, natürlich erst recht nicht. Das ist böse. Das ist böse. Und da dürfen wir uns eigentlich nichts vormachen. Ich kann eigentlich nur empfehlen, sich zusammenzuschließen und das zu tun, was in anderen Ländern ja auch schon gelungen ist, gemeinsam kündigen. Ja, man muss halt auch leider, das muss ich sagen, dann für seine Haltung und für seine eigene Wahrheit Nachteile in Kauf nehmen. Ich kann davon ein Lied singen, mir ging das im letzten Jahr so. Da bricht zunächst einmal alles Mögliche zusammen und man weiß nicht, wie es weitergeht. Aber aus meiner Sicht kann ich schon ein halbes Jahr später nur sagen, es geht natürlich weiter, es geht auch besser weiter. Corona deckt ja auch sehr vieles auf im Privaten und im Beruflichen. Und wenn man sich nicht impfen lassen will und auch nicht in einem solchen System bleiben will, dann muss man eben rausgehen. Dann muss man rausgehen und dann muss man parallele Institutionen schaffen und versuchen, und das ist etwas, was ich wirklich sehr ans Herz legen kann, vor Ort eigene Netzwerke zu gründen für die rein physische Versorgung, Essen, Trinken, aber auch für die medizinische Versorgung zusammenschließen. Ich glaube, es bildet sich tatsächlich so eine Art Schwarmintelligenz. Die Menschen werden ja immer mehr diffamiert und auch diskriminiert. Man findet sich. Das ist ein bisschen so wie, ich rauche ja seit ein paar Jahren wieder. Und wir wurden auch diskriminiert. Damals hat es mich nicht gestört, weil ich habe jahrelang nicht geraucht. Aber was passiert? Man muss raus, ja, nach so einem Konzert oder in einer Pause, ja, im Flughafen und so ist es schon schwieriger. Und wer ist da? Andere Raucher. Und was macht man? Man schließt sich zusammen, man hält einen Plausch, man erfährt Dinge. Ich sage immer, Rauchen macht schlau. Rauchen bildet, sage ich immer. Weil man plötzlich Dinge erfährt von wildfremden Menschen, die man gar nicht erfahren hätte. Also was ich meine ist, Die Diskriminierung führt plötzlich zu einer ganz neuen Kombination oder einem Zusammentreffen, Netzwerk von Menschen. Das kann man auch nützen, weil wir können sowieso nicht mit 80 und wollen nicht mit 80 Millionen Menschen Freund sein. Es reichen ein paar einzelne Menschen und ein paar Dutzend im engeren und weiteren Umfeld zusammenschließen, neue Dinge gründen und sich dieser Impfung verwehren, denn sie ist nicht der Gesundheit förderlich und sie ist ein Verbrechen an den Menschen und an der Menschlichkeit. Es ist das größte Verbrechen, was, glaube ich, die Welt wirklich je gesehen hat. 7 Milliarden Menschen einmal, zweimal, dreimal, fünfmal, zehnmal zu impfen, natürlich mit einem ganz anderen Zweck, nämlich der digitalen Identität, ID 2020. Das ist das Stichwort mit allem, was dazu gehört. Daten, medizinische, aber später natürlich auch alle finanziellen Daten, die Technik und die künstliche Intelligenz ist, ich würde sagen, 100 Jahre weiter, als wir uns das mit unseren kleinen Hirnen, die wir meist mit KI nur zu tun haben in Sachen Smartphone und iPhone, dass man da wischt und was man da alles kann, was man vor 20 Jahren ja alles nicht konnte. Sie ist sehr viel weiter. Die künstliche Intelligenz ist so unglaublich viel weiter und es wird daran geforscht und es gibt Geheimlabore und es gibt auch ganz offizielle wissenschaftliche Forschung, die auch veröffentlicht ist. Nur wir wissen nichts davon. Das ist ein ganz dickes Ding, was da passiert. Und wenn man nicht mitmachen will, muss man rausgehen, dann muss man die Konsequenzen ziehen. Dann hat man den Job verloren und dann tut sich 2, 3 Monate später oder vielleicht schon früher was Neues auf. Ich kann nur alle ermuntern, dann auch Rückgrat zu zeigen. Weil der Grund, dass das hier alles passiert und dass sich die Menschen eben nicht wehren, ist die Angst, Angst vor Jobverlust, vor Existenzängste, ist alles richtig und begründet, ich verstehe das auch, aber dann darf man halt auch nicht jammern, wenn ein neues System über uns gezogen wird, wenn man dann sich impfen lassen muss, wenn man sich eben nicht wehrt. Dann muss man die Konsequenz tragen, denn wenn Unrecht geschieht, ich habe das irgendwie gestern, ich kann mir das immer alles nicht merken, ein schöner Spruch von Gandhi, jetzt finde ich auch das Buch gerade.
Wird Widerstand zur Pflicht. Wenn Unrecht geschieht, wird Widerstand zur Pflicht.
Ja, aber auch wenn man Unrecht unwidersprochen hinnimmt, dann ist man nicht mehr Opfer, dann ist man Mittäter an diesem Unrecht. Man muss sich eben wehren, das ist das Wichtigste, auch wenn man Konsequenzen in Kauf nehmen muss. Für mich ist seit einem halben Jahr klar, ich sehe vielleicht nie wieder das Mittelmeer, weil ich nicht mehr rauskomme aus dem Land. Ich komme vielleicht auch nie wieder aus Heidelberg, wo ich wohne, raus. Ich werde vielleicht schon in 3 Wochen keinen Supermarkt mehr betreten können. Ja? Man wird mich schikanieren. Es wird ganz viel. Ich sehe das klar und auf mich zukommen. Und ich sehe es auch auf dem Schreibtisch, wie die Rädchen von Woche zu Woche enger gedreht werden. Das wird hier nicht lustig. Aber wenn halt alle sagen, es ist halt so und steht halt im Gesetz, ja, im Gesetz stand vor Jahrzehnten in unseren beiden Unrechtssystemen auch eine Menge drin, aber das Gesetz wird von Menschen gemacht. Das Gesetz ist nicht Gottes gegeben und ein Naturgesetz. Gesetze, Restriktionen, Diskriminierungen werden von Menschen gemacht. Ja. Und bloß weil es dann Gesetz heißt oder Verordnung, ist es nicht eine allgemeingültige Regel. Der man sich unterwerfen muss. Man muss sich eben wehren. Und wer es nicht tut, der hat es ehrlich gesagt auch nicht besser verdient. Und die dann eben sich wehren, wir haben massive Probleme. Ärzte werden verfolgt, Pflegepersonal wird diskriminiert, wird vielleicht auch schon gekündigt, Arztpraxen werden geschlossen. Dieses ganze Unrecht liegt bei mir auf dem Tisch. Und ich vertrete genau diese Menschen wirklich mit ganz besonderem Engagement, weil wir da gleich ticken, weil ich das rührend und berührend und wichtig finde und existenziell, dass es ein paar wenige Menschen gibt, die so viel Rückgrat haben und sich so viel trauen und so viel in Kauf nehmen, weil dieses neue System macht kritische Menschen mutwillig und böswillig kaputt.
Macht.
Und wenn man das nicht in Kauf nehmen will Das kommt für jeden, der sich wehrt. Dann muss man sich eben impfen lassen. Fertig, aus, basta. Dann soll man aber auch nicht weinen danach. Oder sagen, man sei gezwungen worden. Solange es keine Zwangsimpfung gibt und die Menschen das freiwillig tun, ist es freiwillig. Und kann ich sagen, mein Arbeitgeber hat mich gezwungen? Nein, er hat nicht zur Impfung gezwungen. Nee. Er hat mit Konsequenzen gedroht, ja, aber er hat nicht mit Handschellen uns irgendwo an den Stuhl gebunden und uns den Shot gesetzt. So weit ist es noch nicht, so weit wird es vielleicht kommen, aber bislang ist es noch nicht so. Bislang können wir noch Nein sagen.
Du, das stimmt, aber weißt, es gibt ja ganz viele Menschen, auch gerade im Pflegeberuf, die leben ja schon am Existenzminimum. Ja? Und für die ist das dann natürlich nochmal umso härter, wenn die dann so massiv unter Druck gesetzt werden. Und die lassen sich dann halt auch häufig impfen. Das weiß ich auch aus meinen Gesprächen mit Pflegekräften. Und ich kann die Leute schon auch verstehen, weißt du?
Ich kann sie auch verstehen. Ich kann sie bis zu einem bestimmten Punkt verstehen, aber es braucht vielleicht auch Mut und Kreativität. Es gibt auch alte, pflegebedürftige Menschen, vielleicht auch mit Geld, die sich nicht impfen lassen wollen. Da muss man diese Menschen finden und ihnen eine persönliche, private Pflege anbieten. Oder 2, 3 Menschen finden in der Stadt, die sich das in irgendeiner Form leisten können und wollen, die nämlich nur von ungeimpften Pflegekräften betreut werden wollen, weil wir kennen das, die Thematik Shedding, Übertragung der Mikroorganismen auf von Ungeimpften auf Geimpfte. Es sind ja auch die Pflegebedürftige nicht alle oder deren Angehörige nicht alle geimpft. Also es ist, das ist, was ich glaube. Vielleicht überschätze ich auch die Masse all dieser Menschen, aber die Menschen, die kritisch sind, die finden wir in allen Schichten, in allen Bereichen, in allen Klassen und Berufsgruppen. Tatsächlich vielleicht am wenigsten in den akademischen Berufsgruppen. Die sind am unkritischsten leider. Das ist jedenfalls meine persönliche Erfahrung. Aber ich glaube, dass man sich einfach trauen muss, dann als Kindergärtnerin, als Pflegekraft zu sagen, ich suche mir jetzt etwas Eigenes. Ja. Ich suche mir die privaten Menschen, die ich privat betreue, weil niemand muss sich von einem Pflegedienst betreuen. Jeder kann selber bis zu seinem 95. Lebensjahr schauen, durch wen er sich wie unterstützen lässt. Dazu gehört Eigeninitiative, dazu gehört natürlich Mut, dazu gehört natürlich auch ein bisschen natürlich selbstständiges und unternehmerisches Denken, weil man kriegt eben nicht jeden Monat sein festes Geld und kein Krankheitsgeld. Das ist alles nicht leicht, aber ich glaube, dass es nur so geht, auch Parallelstrukturen aufzubauen. Ja. Und es gibt Ärzte und es gibt Kliniken und es gibt Altersheime. Ich habe ja einige, die ich vertrete, die tatsächlich da noch versuchen, dagegen zu halten. Und da dann irgendwie versuchen unterzukommen oder sich halt selbstständig machen oder mit anderen zusammenzuschließen. Ja.
Was ist denn jetzt so deine Zukunftsperspektive für die nächsten Monate oder vielleicht Jahre? Wird in einem halben Jahr aufgrund der hohen Impfquote die epidemische Notlage aufgehoben und die Maskenpflicht fällt und die Abstandsregeln fallen und leben wir dann wieder in der alten Normalität?
Also es wird mit Sicherheit aus vielen Gründen keine alte Normalität mehr geben. Und manche Aspekte davon sind ja vielleicht auch gar nicht mal schlecht, ja. Homeoffice ohne Fahrerei, ohne Staus, nicht ständig irgendwie zum Shoppen irgendwo hinfliegen oder mal schnell für 20 Euro mit Ryanair nach Malle geflogen. Das alles ist ja vielleicht wirklich ein Ausdruck eines Konsums, der schon auch sehr grenzwertig war. Das ist das eine. Also insofern könnte es da für uns alle ja auch einen guten Aspekt geben. Back to normal und das Loslassen all dieser schikanösen Maßnahmen, daran glaube ich nicht, wenn man mal macht, und auch Machtmissbrauch, wie ich das hier seit 1,5 Jahren empfinde, tatsächlich gelebt und genossen und ausgelebt hat, dann wird man das freiwillig nie zurückgeben. Freiwillig wird hier gar nichts passieren. Ich glaube im Übrigen, mal abgesehen, dass vielleicht eine Ausgangssperre die ja jetzt vom Verwaltungsgerichtshof Bayern für verfassungswidrig erklärt wurde. Vielleicht kommt die nicht mehr, dass wir um 8 Uhr abends nicht mehr das Haus verlassen dürfen ohne triftigen Grund. Also ein Hund oder Arbeit ist ja noch ein triftiger Grund, aber man wurde von der Polizei angehalten. Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Ich glaube aber trotzdem, dass sie wieder Lockdowns machen werden. Ich glaube, dass sie uns weiter beschränken werden, vielleicht auch die Geimpften. Sie werden definitiv auf die Ungeimpften einen weiteren Druck ausüben. Ich denke, aus 3G wird wahrscheinlich noch bis Weihnachten 1G, nämlich geimpft oder vielleicht auch zwangsgeimpft. Sie werden definitiv anfangen mit dem Gesundheitswesen. Die Zwangsimpfung, das ist auch schon seit 1-2 Jahren, vielleicht sogar noch länger, im Infektionsschutzgesetz verankert. Da könnte gerade Mr. Spahn einfach eine kleine Verordnung erlassen und schwuppsiwupps haben wir die Impfpflicht, wie ja auch bei den Masern, nur für bestimmte Berufsgruppen und eine bestimmte Altersgruppe und die Kinder eine Zwangsimpfung. Also ich sehe die Entwicklung eher negativ, eher pessimistisch. Nicht hoffnungslos, aber ich würde sie als realistisch einschätzen, nach dem, was hier passiert ist und eben auch nicht passiert ist, dass nämlich diese ganzen Lügen nicht entlarvt wurden und nicht zu irgendwelchen Rücktritten geführt haben. Die PCR-Lüge, die Intensivbettenlüge, die Maskenlüge, die ganze Kriminalität und Korruption, die damit zusammenhängt, hat zu nichts, zu keinen Änderungen irgendwie geführt. Das heißt, ganz im Gegenteil, wurden diese ganzen Parteien ja nun auch wiedergewählt mit einer kleinen Verschiebung, aber am Ende hat sich nicht viel geändert. Das heißt, die Menschen glauben dieser großen Lüge einer Corona-Seuche und der damit verbundenen notwendigen, angeblich notwendigen Maßnahmen. Und solange die Menschen das glauben, was ich auch noch verstehen kann, also das will ich am Schluss wirklich auch noch mal sagen, die Lüge, der Betrug sind so groß. Es ist so ein unglaubliches Ding, dass hier ein Coronavirus erfunden wird, um damit eine Menge von Maßnahmen und am Ende sind es eben Digitalisierungs- und Überwachungsmaßnahmen, die Sinn und Zweck vor allem dieser Zwangsimpfungen sind und nicht etwa Gesundheitsmaßnahmen. Das Ding, dieser Betrug ist so groß und die Menschen sind zu 99% gute Menschen. Wir sind gute Menschen. Ja. Und wir tun nichts Böses. Wir leben unser nettes kleines Leben. Wir versuchen dem anderen nicht zu schaden. Wir konsumieren vielleicht ein bisschen zu viel, aber wir können uns nicht vorstellen, dass wir so beschissen und belogen und betrogen werden. Das geht in unser kleines gutes Herz und Hirn einfach nicht rein. Dafür habe ich Verständnis. Aber es weiterhin die Augen zu verschließen und die Augen zuzumachen und weiterhin auf dem Sofa ARD und ZDF und RTL und Sat.1 zu gucken von morgens bis abends und sich diese gleichgeschalteten Lügen weiterhin anzuhören, das ist halt irgendwann auch nicht mehr tolerabel. Irgendwann muss man erkennen, wir werden beschissen und betrogen und damit bricht auch die Welt zusammen und das Weltbild. Das kann ich aus eigener Erfahrung vor 1,5 Jahren wirklich genau so sagen. Man ist erschüttert, man ist fassungslos, man wird auch krank. Und wenn man nicht krank wird, hat man es vielleicht in der Dimension auch noch gar nicht erfasst, was hier passiert. Und wir müssen einfach auch eins wissen, die Grundlage eines guten Zusammenlebens ist gegenseitiges Vertrauen. Beziehungen, die auf Lug und Betrug und Misstrauen basieren, sind nicht gut und können auch nicht funktionieren. Und wir schenken eben Vertrauen und wir vertrauen in die Regierung und in diejenigen, die wir bezahlen, wir aus unseren Steuergeldern und die wir gewählt haben. Und wir vertrauen ihnen und wir können uns nicht vorstellen, dass und in welcher Form dieses Vertrauen missbraucht wird. Und dafür habe ich Verständnis, aber nach 1,5 Jahren werde auch ich ungeduldig, aber ich bin nun eh keine geduldige Person, aber so langsam wundere ich mich. Langsam wundere ich mich. Und wenn man dann aufgewacht ist, muss man die Konsequenzen ziehen. Sie sind hart, sie sind schwer. Wir wissen auch nicht, wohin wir auswandern könnten. Das
Ja.
ist, das kommt dazu. Wir haben Familien, wir haben Kinder oder viele Eigentumswohnungen, ein Häuschen, die Miete zu bezahlen, das Auto abzubezahlen. Das hängt ganz viel dran. Aber ich kann nur sagen, auch in früheren Diktaturen, wer nicht rechtzeitig ausgewandert ist, musste es mit dem Leben bezahlen. Es hat Jahre gedauert, aber es war dann so. Mit der Freiheit und dem Leben. Und Deutschland ist wohl erprobt in solchen Unrechtssystemen. Und das ist, was mich insgesamt so tief erschüttert, dass unser Geschichtsbewusstsein und das, was wir alle eingehämmert bekamen, offensichtlich durch das Coronavirus komplett ausgelöscht wurde. Das erschüttert mich.
Das Schlimme ist, dass es noch umgedreht wird. Dass wenn du diese Befürchtungen äußerst, dann bist du noch ein Nazi.
Ja.
Das ist ja das Verrückte daran.
Ja, Thorsten, es ist eine spannende Zeit. Es ist die spannendste Zeit der Welt. Es ist ein gigantischer Kampf, der aussichtslos scheint angesichts der jahrelangen Vorbereitung, angesichts des unglaublichen Geldes, das dahinter steckt, um uns diese Lügen zu präsentieren, um diese ganze Geschichte aufzuziehen, um diese ganzen Verordnungen zu machen, um PCR-Tests zu bezahlen, Impfungen zu bezahlen. Da sind Billionen dahinter. Ja, das ist, was können wir kleine Anwälte, Pflegekräfte, Altenpfleger, was können wir dagegen tun? Finanziell können wir null dagegen halten. Aber wir sind 7 Milliarden, 8 Milliarden Menschen, 7 Milliarden. Wir können gegen ein paar hundert oder tausend oder hunderttausend böse Menschen sehr wohl rangehen und sagen nein. Ja? Und wenn sie mit Panzern kommen und mit Gewehren und Pistolen und sonstigen Folter und Gewaltmaßnahmen, dann kann man da natürlich nichts dagegen tun. Und das ist leider nicht ausgeschlossen, auch in Deutschland nicht. Aber bis dahin, meine Perspektive, bis sie mich nicht verhaften, foltern, ins QZ sperren. QZ steht ist für mich die Abkürzung des Quarantänezentrums, von dem ich sicher bin, dass sie bundesweit schon gebaut werden. Wir kennen ja einige Länder, wo wir auch Filme dazu kennen, Australien, Kanada, China ja sowieso. Bis dahin mache ich weiter, will auch den Humor nicht verlieren. Also wir müssen auch sehen, es ist der spannendste Thriller, in dem die Welt sich je befunden hat. Es ist ein großer Kampf und ich sehe mich letztendlich, ehrlich gesagt, so als ein Moskito. Mhm. Ja? Wer mal gerade so irgendwie endlich einschlafen wollte und das Licht ausgemacht hat und plötzlich
sticht.
Dann schon die Krise kriegt, der weiß um die Macht eines Moskitos. Ja? Ein Moskito kann dich zu Tode ärgern und es kann dich wundkratzen. Und viele Moskitos können natürlich noch sehr viel mehr anrichten. Also ich bin allenfalls sozusagen in der Macht eines kleinen, mini surrenden Moskitos. Aber diese neue Funktion unter anderem als Anwältin und als Mensch, die will ich im Kampf gegen Corona einfach gerne ausüben, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Aber das tue ich. Und wichtig auch letztendlich, gute soziale Kontakte, sich zusammenschließen mit den Menschen, die gleich ticken, nicht versuchen, die anderen irgendwie von etwas umzustimmen, von dem sie nicht. Es ist eine Religion geworden. Es ist noch nie gelungen, einen Christen zum Islam oder einen Juden zum Christentum zu überzeugen, oder jedenfalls kaum. Das ist aussichtslos. Ja. Also zusammenfinden, Netzwerke gründen, sich treffen, sich gut tun, nicht immer nur über Corona sprechen, sondern auch mal Musik machen oder albern sein oder was spielen. Das braucht es. Und das sind so eben meine Prognosen. Die kann ich aber nur mal für 6 Monate geben. Vielleicht überleben wir es bis dahin ohne Zwangsimpfung und ohne Verhaftung. Über die Jahre hinweg kann ich gar nichts sagen, gar nichts. Das wäre wirklich in die Glaskugel zu schauen und das traue ich mir nicht zu.
Beate, ich danke dir für das Gespräch.
Gerne, Thorsten.
Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen.